Aber ich sag mal, wenn jetzt einer schreibt, Badezimmer halb hochgefliest, ob da jetzt ein Stand-WC, ein Hänge-WC ist, da muss ich jetzt zugeben, da kontrolliere ich jetzt nicht jedes Bild, sondern es ist mehr so ein, man liest das, macht sich dann im Kopf ein Bild davon, was derjenige geschrieben hat. Und wenn man dann die Fotos sieht und dann irgendwelche offensichtlichen Abweichungen feststellt. Ich habe auch mal ein Gutachten gehabt, der hat in dem Beschreibungstext, war das in meinem Kopf, war das ein absoluter Sanierungsfall. Also so wie das beschrieben wurde, konntest du das Ding nur noch abreißen. Und dann habe ich die Fotos gesehen und habe gedacht, mal, das ist ganz normaler Ruhrpott-Standard hier. Also so sehen die Hütten hier alle aus im Ruhrgebiet. Und das passt halt nicht, ne? Also das deckt sich dann nicht. Und dann kann man es natürlich schon, oder muss man es dann auch in meinen Augen schon hinterfragen, ob das wirklich schlüssig ist.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Sachverstand mit Herz. Warte, ich heiße nicht nur Anne, sondern euch auch herzlich willkommen zu dieser besonderen Folge. Wir sind nämlich nicht unter uns. Bei mir ist wie immer der großartige Patrick Bayer.
Guten Tag.
Und wir haben heute einen ganz, ganz tollen Gast, nämlich den lieben Carsten Stanley. Du bist Wiederholungstäter. Wir freuen uns, dass du da bist. Magst du dich vielleicht noch mal kurz vorstellen?
Ja, schönen guten Morgen und herzlich willkommen auch von meiner Seite. Vielen Dank, Anne. Vielen Dank, Patrick. Ich bin ja jetzt zum zweiten Mal bei euch im Podcast. War eine etwas spontane Aktion, aber ich bin natürlich immer gerne bereit, euch zu unterstützen.
Das freut uns sehr, tatsächlich. Patrick hat sich für dich was ganz Besonderes ausgedacht. Und bevor ich jetzt hier was Falsches anmoderiere, übergebe ich sehr gern an meinen lieben Kompagnon. Was haben wir heute so vor?
Übergibst du dich sehr gern. Naja, ich dachte, vom Thema her widmen wir uns heute mal der Nachvollziehbarkeit von Gutachten. Und dazu muss man sagen, Carsten hat es zwar nicht vom Tellerwäscher zum Millionär gebracht, also zumindest noch nicht, aber er hat auch nicht beim Tellerwäscher angefangen, vom Sachverständigen, berufsjungen Sachverständigen, zum Gutachtenprüfer für mehrere Institutionen. Das heißt, wir teilen eigentlich die Passion, Gutachten anderer Sachverständiger zu prüfen und tauschen uns in dem Zusammenhang auch sehr intensiv aus. Ich habe festgestellt, man muss ein bisschen vorsichtig sein bei Carsten. Er ist durchaus sehr gewissenhaft. Ich erinnere mich daran, dass ich ihm neulich ein Gewerbegutachten vorgelegt hat, wo er mich erstmal darauf hingewiesen hat, dass ich Bewirtschaftungskosten falsch berechnet habe. War aber zugunsten des Kunden, und das Finanzamt hat es dann nicht weiter mehr gecheckt, offensichtlich. Aber mein Gott, kann ja passieren.
Ich hoffe, die hören nicht zu.
Ja, bestimmt nicht. Das wird zu modern.
Na, wobei, Moment, man weiß nie, wo sie sind. Wie dem auch sei, erzähl weiter.
Ja, also, deshalb war für mich nochmal der Punkt, wir hatten ja in der letzten Folge, hatten wir das Thema Leerstand, Vermietungsabschläge und so weiter und so fort, dass ich gesagt habe, es ist halt immer schwierig, wenn man Dinge zum Beispiel aus der Literatur nimmt und dann einfach immer schreibt, ja, gemäß der Literatur gibt es da, weiß nicht, beim Vermietungsabschlag 4-10%, und weil ich sie nicht besser weiß, nehme ich die Mitte. Ja, das fängt ja eigentlich schon theoretisch bei den Außenanlagen an, ne? Zwischen 2-8%, und deshalb nehme ich mal 5. So. Und worauf wir ja prüfen, alle Mann, in diesen Prüfungsgutachten, ist ja auch die Nachvollziehbarkeit. Und da geht's mir eigentlich nochmal, oder war meine Idee nochmal, zu sagen, okay, und das auch vielleicht im Hinblick auf deine noch gar nicht mehr so viele Jahre zurückliegende Ausbildung, Carsten. Was hast du, fangen wir mal so an. Was hast du im Rahmen dieser Gutachtenprüfungen, die du jetzt machst, gelernt, was du in der Ausbildung vielleicht anders gelernt oder vielleicht auch anders verstanden hattest, oder was ist dir dadurch klar geworden erstmal?
Spannende Frage. Was habe ich in der Ausbildung nicht gelernt? Also ich glaube, ein riesengroßer Lerneffekt durch diese Gutachtenprüfungen für verschiedene Institutionen ist auf jeden Fall, dass man Gutachten schon aus verschiedenen Bundesländern auf dem Tisch hat Und da gibt es natürlich schon auch Unterschiede, was auf jeden Fall einen hohen Lerneffekt hat. Sind so klassische Beispiele. Baulasten in Bayern unterscheiden sich ja schon von der Herkunft oder wo sie einzusehen sind zu allen anderen Bundesländern. Wenn man damit vorher keine Berührungspunkte hatte, ist man vielleicht bei der Korrektur erstmal ein bisschen irritiert. Gleiches gilt unter Umständen auch für Gesamtnutzungsdauern, die vielleicht in bestimmten Bundesländern, wie jetzt bei euch in Niedersachsen, Patrick, anders angegeben werden von den Gutachterausschüssen als hier bei uns in NRW und im Ruhrgebiet. Das sind halt immer wieder Dinge, wo man sich dann ein Stück weit reindenken muss. Und das kommt in der Ausbildung logischerweise so ja eigentlich nicht zum Tragen, weil da wird nach Immowert V im Regelfall irgendwie geschult und die Modellkonformität immer darauf abgestellt. Die ist aber natürlich nicht immer 1:1 genauso wie in der Ausbildung, ne? Weil da gibt's ja natürlich schon auch teilweise erhebliche Unterschiede, wie in den einzelnen Bundesländern oder auch in einzelnen Gutachterausschüssen gearbeitet wird. Und dadurch bekommt man halt irgendwann im Laufe der Zeit so einen gewissen Blick dafür, oder man legt den Fokus darauf, kann ich dieses Gutachten als Außenstehender nachvollziehen? Das ist auch einer der, ja, so der wichtigsten Punkte, den ich mir in der Ausbildung von dir immer, Patrick, mitgenommen habe. Du warst ja quasi zum Großteil auch mein Ausbilder damals. Und du hast immer gesagt, da kann ich mich noch daran erinnern, ein Gutachten muss für einen nicht sachverständigen Dritten verständlich sein. Und ich habe jetzt mittlerweile auch durch meine berufliche Tätigkeit viele Gutachten, auch teilweise von großen Gutachterbüros in Deutschland, gerade im gewerblichen Bereich gesehen. Und da muss ich immer sagen, ist das ganz, ganz häufig so, dass das eben da nicht gegeben ist. Also da brauche ich selbst als Sachverständiger schon gehörig Zeit, um teilweise Formulierungen, Rechenwege, Argumentationen irgendwie nachzuvollziehen. Also das ist ganz weit weg von einfach nachzuvollziehen. Und da stelle ich mir immer die Frage, ist das wirklich notwendig? Oder kann man das vielleicht auch mit einfachen Worten einfach formuliert darstellen, sodass es irgendjemand Externes nachvollziehen kann? Und das merkt man bei der Gutachtenprüfung schon extrem. Und ich versuche mich immer, wenn ich ein Gutachten vorliegen habe, was ich prüfen soll, immer so ein bisschen zu neutralisieren und mein eigenes Vorgehen so ein bisschen auszublenden und einfach relativ unverfangen dieses Gutachten zu lesen mit dem entsprechenden Fachwissen im Hinterkopf und dann zu sagen, okay, macht das für mich jetzt Sinn, was der oder die Sachverständige da jetzt gerade schreibt? Das ist so immer der erste Schritt.
Was ich an dieser Geschichte so spannend finde, überall wird gerade über den Zugang oder barrierefreien Zugang zu Informationen diskutiert, ne? Also vor allem im Internet, Stichwort leichte Sprache. Und ich nehme gerade an so einem Fokus-Workshop teil, um so ein bisschen für mich auch das nächste Jahr zu planen und zu planen, was will ich machen und was halt nicht mehr. Und ich habe vollkommen verlernt, habe ich festgestellt, Dinge kurz und knapp präzise auf den Punkt zu bringen, weil ich immer noch 6 Millionen andere Gedanken im Kopf habe, die ich irgendwie meine unterbringen zu müssen, an Informationen teilen zu müssen, um mich wirklich kurz und knapp zu halten. Und wenn man sich das mal anguckt, und da gebe ich dir vollkommen recht, was in den Gutachten so teilweise runtergeschrieben wird, jetzt stellt euch mal vor, die EU würde jetzt auf uns zukommen und würde sagen, so, wir haben jetzt eine EU-Richtlinie erlassen, in dem alle Gutachten, Immobiliengutachten in leichter Sprache verfasst werden müssen. Ganz ehrlich, Leute, wir wären an am Arsch.
Wer will das auch kontrollieren, frage ich mich tatsächlich.
Ja, genau, aber trotzdem ist es so. Es muss für einen Laien verständlich sein. Und ja, es muss aber auch für einen Profi noch nachvollziehbar sein. Und da kommen wir natürlich genau zu dem Punkt. Wir hatten das, Anne und ich, irgendwie vor 2-3 Wochen da in Würzburg auf diesem Seminar. Da ging es darum, dass ganz häufig in Gutachten sowas einfach geschrieben wird von der Sachverständige hat, weiß ich nicht, oder bei den Liegenschaftszinssätzen für Einfamilienhäuser gibt es keine lokalen Marktdaten, der IVD hat irgendwie von 0,5-4% veröffentlicht, der Sachverständige wählt deshalb sachverständig einen Liegenschaftszinssatz von 3% aus. So.
Ja.
Denk, ja, okay, und also das ist für mich, wäre das so ein Punkt, wo ich sage, durchgefallen. Ja,
wo man wieder
weil keiner weiß, wie kommst du jetzt auf diese 3%? Das reicht halt nicht. Und Die ImmoWertV sagt das ja, ich habe das ja im letzten Podcast auch schon gesagt, die ImmoWertV sagt an so vielen Stellen, man muss dazu eine Aussage treffen zur Energieeffizienz, zur Barrierefreiheit. Und auch, ob zum Beispiel Erträge marktüblich sind oder nicht. Und da kann ich nicht sagen, ja, Energieausweis liegt vor, Barrierefreiheit ist nicht gegeben und Erträge erscheinen marktüblich. Sondern ich muss das ja belegen.
Ja.
Und da darf ich nämlich nicht im Hundertsten und Tausendsten verlieren, sondern ich muss auch ganz klar machen, wie komme ich denn da drauf? Und wir hatten jetzt im letzten Podcast das Thema ja Vermietungsabschläge. Ich gesagt habe, man muss vielleicht auch manchmal einfach die Basisarbeit machen, gerade wenn man am Anfang nicht so viel zu tun hat, und mal zu gucken, ich hole mir mal zwei Stichproben, vermietete Einfamilienhäuser und vermietete Einfamilienhäuser, und guck mal, wo da ungefähr die Unterschiede so liegen. Ja, aber ich muss das ja irgendwie einmal runterarbeiten. Ich kann ja nicht einfach sagen, ja, habe ich jetzt einfach für mich so angesetzt und Punkt.
Ich kann es schon machen, nur es ist halt absolut nicht richtig. Und ich glaube tatsächlich, das wird auch sehr, sehr häufig mitgemacht. Ja, also dass, wie gesagt, auch viele dann da sich so ein bisschen vielleicht auch im gewerblichen Bereich in ihrem Dunstkreis bewegen und dann der Meinung sind, naja, weiß mir doch erstmal nach, dass es falsch ist, ne, oder dass es halt nicht ausreicht. Carsten, was sind so, ich sag jetzt mal, diese wesentlichen Eckdaten, die dir halt bei der Prüfung von Zulassungsgutachten auffallen, wo so ein bisschen, ja, ich sag mal, recht grob gearbeitet wird, und wo glaubst du, ist da die Ursächlichkeit? Also warum wird das nicht besser gemacht?
Also ich glaube, was immer ein Thema ist, ist das große Thema der Modellkonformität. Das ist sicherlich bei ganz, ganz vielen Gutachten der Fall, insbesondere dann, wenn es vielleicht jetzt nicht der absolute Standard ist oder aber wenn es vielleicht auch einfach eine Region ist, wo die Gutachterausschüsse nur sehr mangelhafte Daten abgeleitet haben. Dann werden das hier bei uns in der Region auch zum Beispiel. Die Stadt Oberhausen ist da eine absolute Katastrophe. Sorry, falls das irgendjemand aus Oberhausen mitbekommt, aber das ist der Grundstücksmarktbericht sind, glaube ich, insgesamt, ich weiß nicht, 35, 40 Seiten und ist inhaltlich eine absolute Katastrophe eigentlich. Und wenn man dann die anderen Städte im Umkreis sieht, dann ist das eine ganz andere Qualität. Und das macht es natürlich dann für den Sachverständigen unter Umständen auch gerade am Anfang deutlich schwieriger, wenn er da jetzt irgendwelche Daten ableiten muss, weil er halt vielleicht gar keine oder nur sehr begrenzte Sachwertfaktoren bekommt oder Liegenschaftszinssätze, die einfach so breit gefächert sind, dass dann genau, was Patrick gerade gesagt hat, einfach schwierig ist, das abzuleiten, weil dann bekomme ich halt irgendwie einen Liegenschaftszinssatz, weiß ich nicht, in Oberhausen ist glaube ich nicht so, aber habe ich auch schon mal gehabt. Dann habe ich Liegenschaftszinssätze für Ein- und Zweifamilienhäuser von minus 1,9 bis 5,4.
Ja.
Ich meine, das ist ja, damit kann ich gar nichts anfangen, ne? Das ist, könnte man sich auch sparen eigentlich, die Angabe, ne? Weil das ist, und wenn ich dann, so wie Patrick gesagt hat, jetzt einfach nur sage, gut, dann nehme ich halt jetzt 2,5, weil ich habe ein gutes Gefühl dabei, dann wird's halt schwierig, ne? Und ich glaube, das ist auch ein Punkt, der in der Ausbildung zum Sachverständigen, glaube ich, zu kurz kommt, dass dieses Wissen, wie kann ich das jetzt wirklich ableiten? Also was brauche ich, um das irgendwie nachvollziehbar zu beschreiben? Also zum Beispiel dann bundeseinheitliche Liegenschaftszinssätze zusätzlich zu nehmen, vielleicht noch eine dritte Quelle zu nehmen, ob das jetzt IVD oder andere Marktdaten sind oder ein sprengnetter Liegenschaftszinssatz, um zumindest mal aus zwei, drei Quellen vielleicht angepasste Liegenschaftszinssätze zumindest mal für die Objektart zu bekommen und daraus dann eine Ableitung zu bilden. Dann hat auch ein Prüfer, oder das geht mir immer so, wenn ich dann so einen Text lese, wie der Sachverständig, glaube ich, ist er 3,0, dann ist halt sofort dieses innere Bauchgefühl, das ist schnell gemacht, einfach und damit es irgendwie vielleicht auch passt. Oftmals im Ertragswertverfahren ja auch so, ich habe ein oder zwei Familienhaus, rechne ein Sachwertverfahren, die Marktdaten sind gut und danach nehme ich einen Liegenschaftszinssatz und den baue ich mir dann so zurecht, dass ich mit dem Ertragswert meinen Sachwert plausibilisieren kann. Ich meine, wer ein bisschen Ahnung von Sachverständigenwesen hat, weiß, dass das durchaus geht, das so zu basteln, dass das dann hinterher auch plausibilisiert wird. Aber dann muss ich es zumindest so machen, dass ich es irgendwie erklären kann. Also das ist, das gar nicht zu machen, ist halt schwierig. Das ist auf jeden Fall ein Punkt, der zum Tragen kommt. Und was auch häufig mittlerweile vorkommt, ist einfach die ganzen Formalien, wo ich mich immer frage, in der heutigen Zeit ein eingescanntes Gutachten, schwierig. In den heutigen technischen Mitteln sollte es doch schon möglich sein, auch halt ein digitales Dateiformat zu wählen und nicht ein Gutachten einzuscannen. Und auch das Thema Softwarenutzung. Ich meine, Software ist sicherlich hilfreich, aber ich finde, wofür es gerade hilfreich ist, ist für ein Layout, für eine Struktur. Und ich habe manchmal Gutachten, die sind dann vielleicht sogar inhaltlich an vielen Punkten gar nicht so schlecht, aber die sind vom Aufbau und von der Struktur so undurchsichtig und das ist so anstrengend, diesen Gutachten überhaupt zu folgen, was dann auch wieder die Nachvollziehbarkeit echt schwierig macht. Weil wenn ich dann irgendwie, weiß ich nicht, 40, 50, 60 Seiten Gutachten habe und ich da keinen roten Faden habe, der sich durchzieht, und ich ständig zwischen irgendwelchen Faktoren springen, zwischen irgendwelchen Modellen springen und da keinen roten Faden habe, der da durchgeht, dann macht's das halt echt anstrengend.
Das ist auch zum Beispiel ein Punkt. Ist was du ansprichst, das Thema Lesefluss, ne? Ich persönlich finde es gar nicht mal so schlecht, wenn man ab und an mal schon mal ein paar Abbildungen vom Gebäude hat, ja, wenn man irgendwelche Details beschreibt. Was ich aber zum Beispiel total schwierig finde, ist, wenn du wirklich im Gutachten mittendrin seitenlang Fotos hast, ja, weil das so den Lesefluss total unterbricht. Ja. Und ist das immer so eine Empfindenssache, aber was mir zum Beispiel immer sauer aufgestoßen ist bei den Gutachtenprüfungen, war, du merkst natürlich, klar, weil auch Fachmann, also selber Fachmann bist, wo es dann dünn wird, weil halt keine Daten da sind. So. Ein Beispiel war immer, dann wurde gesagt, weiß ich nicht, es gibt vom zuständigen Gutachterausschuss gibt es keine Liegenschaftszinssätze für Einfamilienhäuser, sag ich jetzt mal. Und aber aus einer benachbarten Region gibt es den, der ist so und so. Und den von Sprengnetter gibt's, der ist ähnlich. Und deshalb ist das so. Wo ich dann sage, na ja, der Gedanke ist ja schon richtig. Aber wo halt viele ehrlicherweise ja auch keinen Bock drauf haben, ist dann zu sagen, okay, gut, ich habe jetzt hier, weiß ich nicht, einen Liegenschaftszinssatz von Sprengnetter, die haben halt andere Bewirtschaftungskosten. Jetzt muss ich halt den ganzen Krams nochmal einmal durchrechnen mit den geänderten Bewirtschaftungskosten, um zu gucken, wo komme ich denn dann raus? Also passt das immer noch so. Um dann letzten Endes, und so wäre es ja fachlich richtig, zu sagen, ich habe hier einen Modellanpassungsfaktor. Ja, viele kennen das ja zum Beispiel aus dem LoRa. LoRa rechnet ja, jetzt vielleicht nicht gerade bei den Liegenschaftszinssätzen, aber bei den Sachwertfaktoren. Da gibt es ja einmal die LoRa-Sachwertfaktoren, also die Ungeo-Sachwertfaktoren und einmal die vom Gutachterausschuss. Und da gibt es einen Modellumrechnungskoeffizienten. Oder Anpassungsfaktor ist ja kein Umrechnungskoeffizient, ist ja Anpassungsfaktor. Und da muss man meiner Meinung nach ehrlich schon mal sagen, ja, ich kriege halt 4, 5 Schleifen für das Gutachten. Also muss ich mir auch die Arbeit machen und das alles nur mal rausrechnen. Ist halt so. Macht Arbeit, aber ist blöd.
Was ich finde, also wir reden ja jetzt mal ganz viel von den Marktdatenansätzen, das stimmt. Und jetzt wäre meine Frage, Carsten, wenn du prüfst, wie sehr konzentrierst du dich auch auf die Nachvollziehbarkeit der Annahmen im Gutachten selber? Ich frage deshalb, weil wir, also bei den Zulassungsgutachten arbeiten ja auch viel fiktiv, ne? Aber wir starten ja meistens mit der Gebäudebeschreibung. Und zu der Gebäudebeschreibung haben wir irgendwo hinten dann eine Fotodokumentation und wir haben Ansätze im Gutachten. Das heißt, wir haben einen Standard, wir haben eine Nutzungsdauer, wir haben BOGs etc. pp. Also wie sehr prüfst du auch die Zusammenhänge zwischen der tatsächlichen Gebäudebeschreibung und den Ansätzen im Gutachten? Ich frage deshalb, weil ich mache sehr, sehr viele Kleindarlehensbewertungen und das ist zum Beispiel was, ist mir aufgefallen, darauf achten Banken, die ja zu einer Plausibilisierung ihrer Gutachten verpflichtet sind, ganz, ganz enorm. Also denen sind, ich will jetzt nicht sagen, die Marktdaten egal, das stimmt nicht. Ne? Es muss natürlich in sich stimmig sein und muss zu einem guten Ergebnis führen. Aber die schauen sich die Fotos an und sagen, der Standard ist viel zu hoch. Oder der Rüstungsdauer passt überhaupt gar nicht zum Objekt, ne? Also, oder gehen Sie mal im Zustand vielleicht auch ein bisschen wieder runter. Klar, den Zustand, wo fließt der ein? Wenn ich mit AVMs arbeite, meistens dann irgendwo in die Restnutzungsdauer, ne? Also, wenn ich dann, weiß ich nicht, von mittel zu gut gehe, bulzt es mir die Restnutzungsdauer nach oben, ist jetzt auch nicht richtig, wenn ich es ordentlich mache. Aber wie sehr prüfst du diese Plausibilität. Mir ist da ein Satz von Sebastian Dries in Erinnerung geblieben, der hat das gesagt, als er seine Zulassungsgutachten geschrieben hat. So, man kann so sehr nachlesen und sich verbessern, etc. pp. Aber es kommt der Punkt, wo man, weiß ich nicht, in der Gebäudeausstattung geschrieben hat, Raum hochgefließt und es hat am Ende nicht gepasst. Oder andersrum. Ja, also wie sehr schaust du darauf?
Also sicherlich nicht in der allerletzten Kleinteiligkeit, aber gerade bei so Klassikern, die lese ich ja. Ich meine, die Gebäudebeschreibung kommt im Regelfall ja immer am Anfang irgendwann. Das heißt, die gehe ich durch und dann achte ich immer auf so Punkte wie Heizungsanlage. Und ich habe schon Zulassungsgutachten gehabt, wo dann zum Beispiel bei der Gebäudebeschreibung stand dann Gaszentralheizung, Ende. Und bei der Ausstattungsstufe, beim Ausstattungsstandard habe ich dann auf einmal bei Heizung Stufe 5 gehabt.
Oh, ja.
Wo ich dann natürlich angemerkt habe, ich sage, da passt irgendwas nicht. Also entweder passt die Ausstattungsstufe nicht oder die Beschreibung passt nicht. Aber Stufe 5 mit einer Gaszentralheizung kann nicht, also es geht nicht. Das macht keinen Sinn. Also das ist, da fehlen ja mal mindestens irgendwie erneuerbare Energien, Wärmepumpe, Hybridsysteme, Solarkollektoren, PV, was auch immer. Aber einfach nur das und dann 5 passt halt nicht. Und ich habe es auch schon gehabt mit dreifach verglasten Fenstern, wo dann in dem Beschreibungstext dann sehr hochtrabend absoluter High-End-Standard, dreifach verglaste Fenster und Mega-Terrassentür und dann war der Ausstattungsstandard bei Türen und Fenstern war dann bei 3. Das sind dann so Sachen, die halt schon auffallen. Aber ich sag mal, wenn jetzt einer schreibt, Badezimmer halb hochgefliest, ob das jetzt ein Stand-WC, ein Hänge-WC ist, da muss ich jetzt zugeben, da kontrolliere ich jetzt nicht jedes Bild, sondern es ist mehr so ein, man liest das, macht sich dann im Kopf ein Bild davon, was derjenige geschrieben hat. Und wenn man dann die Fotos sieht und dann irgendwelche offensichtlichen Abweichungen feststellt. Ich habe auch mal ein Gutachten gehabt, der hat in dem Beschreibungstext, war das in meinem Kopf, war das ein absoluter Sanierungsfall. Also so wie das beschrieben wurde, konntest du das Ding nur noch abreißen. Und dann habe ich die Fotos gesehen und habe gedacht, mal, das ist ganz normaler Ruhrpott-Standard hier. Also so sehen die Hütten hier alle aus im Ruhrgebiet. Und das passt halt nicht, ne? Also das deckt sich dann nicht. Und dann kann man es natürlich schon, oder muss man es dann auch in meinen Augen schon hinterfragen, ob das wirklich schlüssig ist. Bei Zulassungsgutachten ist natürlich immer nochmal so ein spezieller Fall, weil so wie du sagst, man arbeitet natürlich mit teilweise mit Annahmen, ne? Also das ist, wenn ich jetzt zum Beispiel diese klassischen Themen wie wenn ich irgendeine Belastung im Zulassungsgutachten haben muss. Also die Klassiker Wegerecht, Leitungsrecht oder ähnliches wird ja dann genommen. Die bestehen dann oftmals natürlich gar nicht. Das ist uns als Prüfer ja auch durchaus bewusst. Spreche aus eigener Erfahrung, mein Zulassungsgutachten für ein Einfamilienhaus, das Wegerecht, was da in dem Gutachten drin ist, das gibt's in der Form nicht. Aber ich muss es dann halt schon so machen, als würde es das wirklich geben und sollte es dann schon realistisch machen. Und das kann ich ja relativ einfach machen, indem ich dann einfach schreibe, das Wegerecht, Abteilung 2 im Grundbuch eingetragen und dann schreibe ich da einfach hin, UR für Urkunde und mache dann halt 4 Xe dahin. Dann ist das aber schon mal das Zeichen, okay, der Sachverständige weiß, wenn es jetzt ein reales Gutachten wäre, dann weiß er, zu einem Wegerecht muss es halt irgendeine Bewilligungsurkunde geben. Die sollte ich als Sachverständiger einsehen, damit ich weiß, wie groß ist dieses Wegerecht, ne? Was ist davon betroffen? Sind das 12 Quadratmeter am Rand oder sind das 180 Quadratmeter mitten durchs Grundstück? Ja, und solche Dinge, das sollte ich halt zumindest mal auch in dem Gutachten, wenn ich das bewerte, schreiben. Ich hatte letzte Woche noch eins, da war es auch so, der hatte dann im Prüfungsgutachten, hat er ein Wegerecht gehabt, oder ein Leitungsrecht war es, glaube ich, und da stand dann drin, Abteilung 2, Leitungsrecht, pauschal bewertet mit 3.000 Euro.
Oh, Ende. Mutig.
Also aber das ist halt das feuchten Daumen auf dem Fenster gehalten und dann war's das, ne? Also das ist, kann man nichts mit anfangen. Das ist, geht nicht.
Wobei, das finde ich, muss man sogar nochmal differenzieren. Also feuchten Daumen aus dem Fenster halten und schätzen müssen wir irgendwann, finde ich, immer mal, wenn wir wirklich einfach gar nichts anderes haben und sagen so, ich muss jetzt mich an irgendwas festhalten und muss es gut begründen. Aber das ist halt, das ist ja dann schon so, Patrick sagt immer so schön Rotzgutachten.
Ja, ich meine, Patrick hat es ja vorhin auch angekündigt oder hat es ja vorhin gesagt, wir tauschen uns ja zwischendurch auch aus, weil ich sage immer hier bei uns im Büro, sage ich immer, ich muss meinen Telefonjoker kurz anrufen, wenn ich mal die ein oder andere Frage habe, weil man steht ja schon auch irgendwie auf dem Schlauch zwischendurch, das ist einfach so. Klar. So lange mache ich den Job ja auch noch nicht. Und dann sprechen wir auch drüber. Und dadurch, dass ich es halt auch noch nicht so lange mache, ist man natürlich schon ab und zu auch verunsichert, gerade auch, weil da teilweise Gutachten ja bei sind. Wenn ich jetzt an die DEKRA denke, für die ich auch die Rezertifizierungsgutachten prüfe, da sind dann teilweise auch Sachverständige dabei, die dann D2, D3 Zertifizierungen zur Rezertifizierung einreichen. Und auch da sind manchmal Gutachten dabei, die genau die Formulierung, die du gerade genannt hast, Anne, die zu 100% erfüllen. Das ist einfach eine absolute Katastrophe. Und da kommt man zwischendurch schon auch als junger Sachverständiger dann vielleicht ins Grübeln und denkt sich manchmal, habe ich jetzt eine Reh gesehen oder ist das wirklich so schlecht, wie ich das hier gerade vermute? Aber da sind schon manchmal echt Katastrophen bei. Also kann man nicht anders sagen.
Ich muss an dieses Ding denken, was du mir gezeigt hattest, Patrick, mit dem Bodenrichtwert mal 2, weil die Lage so schön war, ne? War das nicht so von wegen so eine tolle Lage? Nehmen einfach 2-mal den Boden. Warum nicht? Na klar. Nein, also was mir dazu, das ist jetzt absolut unprofessionell, aber manchmal gibt mir sowas auch ein bisschen Kraft, muss ich ehrlich gestehen und sagen, okay, ist wow. Dann ist man vielleicht selber, wenn man, und ich bin, Patrick hat es ja schon ganz häufig gesagt, ich bin so ein total unwirtschaftlicher Gutachtenschreiber tatsächlich. Also wenn ich mal ein Vollgutachten machen darf, dann lasse ich mir da viel zu viel Zeit und popelt dazu sehr in Details mit rum. Aber ich finde, es verdient halt auch irgendwo der Kunde. Und ich möchte nicht, dass wenn mich irgendjemand mal fragt, warum haben sie denn das so und so gemacht? Naja, weil ich habe mir das halt so gedacht in dem Moment, ne? Und irgendwie bestätigt das natürlich. Es muss, wie gesagt, immer wirtschaftlich bleiben. Aber was sind denn so deiner Meinung nach die Hauptablehnungsgründe für das Thema Zulassungsgutachten?
Ich glaube, Hauptgrund ist sicherlich fehlende Modellkonformität, dass dass einfach da teilweise Modelle einfach bunt gemischt werden. Was auch immer wieder vorkommt, ist, dass zum Beispiel nur ein Verfahren gerechnet wird, passiert auch, dass dann einfach ein Verfahren gemacht wird und dann gibt's keinerlei Plausibilisierung, keinerlei Begründung in irgendeiner Form oder sowas. Das kommt auch vor. Fehlende Unterschrift habe ich auch schon gehabt, kommt auch vor, leider. Auch das ist natürlich bei Prüfungsgutachten Ablehnungsgrund, wenn die Gutachten nicht unterschrieben sind. Und ja, das sind die häufigsten. Also wie gesagt, dieses Thema Modellkonformität und oder auch einfach Abweichung von bestehenden Modellen, dass also irgendjemand tatsächlich in einem Modell arbeitet. Aber ich hatte jetzt vor ein paar Wochen eins, da wurde aus irgendeinem völlig unerklärlichen Grund auf einmal mit einer Gesamtnutzungsdauer von 85 Jahren gerechnet.
Weiß das ist keiner, wo es herkommt. Ist übrigens, finde ich, noch ein Problem. Du sprachst ja vorhin diese standardisierte Gesamtnutzungsdauer in Niedersachsen von 70 Jahren an. Ne? Da ist natürlich so ein Punkt. Ich weiß nicht, ob dir das auch so geht, Carsten, aber wenn ich dann ein Gutachten zur Prüfung habe und das kommt aus Niedersachsen und ich sehe, da hat jemand mit 80 Jahren gerechnet und benutzt die Daten vom Gutachterausschuss, dann habe ich ja hier quasi einen Heimvorteil und weiß, dass es nicht modellkonform ist. Das wird mir wahrscheinlich, weiß ich nicht, in Kleinkirch hinter Obertupfing nicht auffallen. Ja, jetzt haben wir das ja natürlich auch noch bundeslandweit so, ne?
Wobei ich tatsächlich sagen muss, ich habe schon für Prüfungsgutachten bei Gutachterausschüssen angerufen. Also ich hab ein Zulassungsgutachten aus Bayern gehabt und da hat die Sachverständige gesagt, in dem Gutachten, es wird keine Sachwertfaktoren geben. Und da habe ich gesagt, da glaube ich nicht. Da kann ich mir nicht vorstellen.
Also dann sagst du das Gutachter, manchmal so. Sorry.
Und dann habe ich den Gutachterausschuss angerufen und habe gesagt, habe ihm erzählt, wer ich bin und habe gesagt, sorry, ich muss Sie mal kurz belästigen, aber ich habe eine Frage. Ist das korrekt, dass Sie für Einfamilienhäuser in der und der Gemeinde oder in Ihrem Bereich keine Sachwertfaktoren ableiten? Da lacht er und sagt da, nee. Ich sage, habe ich mir gedacht. Und das ist, weiß ich nicht, ja, das mag mal vorkommen bestimmt irgendwo, aber das war ein Vorort von München. Der Immobilienmarkt da, also das war einfach mein Bauchgefühl, konnte ich mir nicht vorstellen. Und dann muss ich es als Prüfling halt irgendwie zumindest clever machen und muss mir einen ausdenken. Und dann irgendwie im Gutachten so nachvollziehbar beschreiben, weil dann ist es so, wie du sagst, Patrick, du prüfst ja als Prüfer jetzt nicht jede Anknüpfungstatsache, die da im Gutachten steht, ne? Mhm. Wenn er sagt, er hat mit dem Gutachterausschuss gesprochen und aufgrund der Entwicklung und so weiter, wenn das vernünftig beschrieben ist, dann nimmt man das halt Gott gegeben hin und akzeptiert das im Gutachten, in so einem Prüfungsfall. Aber wenn das halt gar nicht steht, dann, und ich sag mal, gerade Sachwertfaktoren bei Einfamilienhäusern in oder um Metropolregionen, weiß ich nicht, dass es da gar nichts gibt, kann ich mir nicht vorstellen.
Ich finde, jeder sollte mal so ein Meisterstück gemacht haben, ne? Also so ein Gesellenstück quasi. Das ist mir jetzt gerade wieder untergekommen. Anne hat es auch auf den Tisch gekriegt zur Prüfung. Wir haben eine Praxis im Teileigentum gehabt. Keinerlei, aber wirklich 0,0 Marktdaten. Kein Mietspiegel, keine Mieten, kein Grundstücksmarktbericht, keine Liegenschaftszinssätze, keine Vergleichsobjekte außer in der Kaufpreissammlung. Keine Sachwertfaktoren, einfach genau, wirklich gar nichts, noch nicht mal einen passenden Bodenrichtwert. Das heißt, du fängst komplett auf der grünen Wiese an. Und dann wirklich zu sagen, okay, mir ist klar, und das ist, glaube ich, der Hauptpunkt, dieser Anspruch, ich muss mir jetzt hier ganz besonders viel Mühe geben, Daten herzuleiten und das auch zu begründen, weil ich es nachher mit nichts plausibilisieren kann in irgendeiner Form, ja, sondern ich muss wirklich gucken, dass ich mir bei der Ableitung der Daten Gedanken mache. Ich habe dann Hölle, wer weiß was gemacht und bin dann anschließend hingegangen und habe gesagt, okay, ich habe hier zumindest für die Plausibilisierung einen üblichen, also einen bundesweit üblichen Rohertragsfaktor ausgerechnet, indem ich auch nochmal geguckt habe, okay, passt das mit verschiedenen Lagen und so weiter und so vergleichbaren Lagen und so weiter, ne? Aber das ist, glaube ich, sowas, ich finde, ganz früher gab es ja Sprengnetter so eine Prüfungsaufgabe, so eine Zwischenprüfungsaufgabe, da musstest du selber Marktdaten ableiten. Das wurde dann irgendwann eingestellt, weil es zu aufwendig war. Aber das ist was, wo ich sage, heute haben viele das verlernt und viele denken, also das ist ja auch immer, ne, ich werde auch langsam ein bisschen aggressiv, wenn ich dann so in den Ausbildungen, gerade im A-Modul bei Sprengnetter, in dieser Basisausbildung zum Immobilienbewerter, dann immer höre, ah, das ist aber ganz schön viel. Ich meine, ja, aber sorry Leute, habt ihr euch gedacht, ich mache hier einen Job als Sachverständiger und habe einen 5-Tages-Kurs besucht? Ja, also es funktioniert halt nicht.
Ja, und man muss auch sagen, finde ich, das, was du jetzt beschreibst, du hast eine Praxis im Teileigentum, immer dann, wenn es ins Gewerbliche geht, finde ich, verschwimmen auch immer mehr die Grenzen zwischen Immobilienbewertung und Kenntnissen aus der Unternehmensbewertung. Weil ich habe zum Beispiel gerade einen Fall mit einem Gastronomiebetrieb, ist auch im Teileigentum in Düsseldorf. Und da gibt's natürlich einfach wenig Marktdaten. Also erstmal habe ich so diese klassischen Eckkneipen, Hinterhofkneipen, die es halt früher hier gerade im Ruhrgebiet teilweise 3, 4, 5 pro Dorf gab. Die gibt's nicht mehr. Das heißt, ich habe halt auch kaum irgendwelche Vergleichswerte. Ich habe da wenig Angaben zu irgendwelchen Mieten. Und da brauche ich halt schon auch irgendwie so ein gewisses Branchenwissen vielleicht oder Wissen zu Unternehmensbewertung. Wie gehe ich denn da überhaupt dran? Bei einer Gastronomie zum Beispiel irgendwie 6-8% des Umsatzes als Kaltmiete zum Beispiel anzusetzen. Halt irgendwo Herleitungen zu haben. Und das wird natürlich jetzt in einer Ausbildung zum Sachverständigen, wie du gesagt hast, Patrick, jetzt innerhalb von 5 Tagen, ist das natürlich völlig utopisch oder auch in einer B-Reihe. Selbst da ist es ja nicht möglich, das in letzter Kleinteiligkeit irgendwie zu schulen. Das ist halt schon dann auch die Aufgabe des Sachverständigen, wenn er in den Bereich will, dann muss er sich halt auch mit den Daten irgendwie beschäftigen, ne? Oder mit der Materie, die da dann Mieter ist oder wie auch immer, ne?
Vollkommen richtig.
Also Carsten, du weißt schon, was du jetzt angerichtet hast, ne? Wenn du dann durch bist mit dem Gutachten, dann darfst du hier das dritte Mal antanzen und ein bisschen was dazu erzählen.
Dann können wir uns zum Thema, also du hattest das ja eh schon vorgeschlagen, Anne, zum Thema Pachtwertmethode mal austauschen. Also diese Praxis habe ich nämlich zur Plausibilisierung der Mietansätze auch im Pachtwertverfahren gerechnet und wir sollten vielleicht mal darüber sprechen.
Das hat ja nicht nur meinen Horizont erweitert, das hat ja ganze Welten aufgetan auf einmal, weil auch das muss man sagen, das sagt dir ja auch niemand. Seien wir doch mal ehrlich, ganz ehrlich, Real Talk, Leute, du sitzt in dieser Ausbildung und irgendwann sitzt du vor diesem Zulassungsgutachten und du bist total glücklich, dass du weißt, wie eine Modellkonformität funktioniert, bestenfalls. Du weißt, wie ein Bodenwert nicht abgeleitet, sondern angepasst wird und du freust dich, wenn du Marktdaten hast, ja. Also wir reden hier vom Rennen. Während man ja auch selbst am Abschluss der B-Reihe gerade mal krabbelt. Also finde ich, ganz ehrlich, also dieses Thema wieder, da haben wir es wieder, Erfahrung trifft auf Basiswissen, ja, das ist so essentiell. Also und dieses Thema Gastronomie, Gewerbeimmobilien, Logistikimmobilien, Hotellerie oder irgendwas, das ist ja nochmal so, so speziell zusätzlich. Ich meine, klar, ich glaube, Patrick, du hattest das mal gesagt, da wird doch die Luft dünner. Also mit anderen Worten, dann macht man halt. Und dann gibt es auch immer weniger, die kommen und sagen, das ist aber falsch tatsächlich, weil die selber, ich sag mal, nichts Besseres haben, ja. Und ich finde das so spannend und das, wie gesagt, weist nochmal so darauf hin, Leute, ihr müsst irgendwo anfangen und seid froh, wenn ihr einen Bodenwert anpassen könnt. Die Pachtwertmethode kommt dann später, aber wir müssen drüber reden. Deswegen, Carsten, du bist verhaftet und wir werden das machen, das wird gut.
Kein Problem und vielleicht auch damit jetzt die zuhören, das sind ja vielleicht auch viele junge Sachverständige, die dann bei euch in den Podcast reinhören, keine Angst vor Gewerbe. Auch das habe ich mir von Patrick mitgenommen. Ich habe mein erstes Gewerbe mit Patrick zusammen bewertet hier bei uns in Dorsten. Und am Anfang habe ich auch gedacht, oh Gott, was machst du denn jetzt, ne, Gewerbe, und riesig Schiss vorgehabt, was tut man jetzt? Aber am Ende ist es alles das Gleiche. Und ob das jetzt eine Fabrikhalle ist, ob das ein Ausstellungsraum ist oder was auch immer, das Prinzip ist immer das Gleiche. Also Angst haben muss man davor nicht. Das Größte, was ich jetzt bewertet habe, war irgendwie 7000 Quadratmeter Industriebetrieb mit, ich glaube, 7 oder 8 verschiedenen Hallenkomplexen. Und ja, das ist ein bisschen Arbeit, keine Frage. Aber die Arbeit für die oder die einzelnen Teilschritte in diesem Gutachten sind trotzdem alle die gleichen. Die unterscheiden sich halt überhaupt nicht, ob es halt jetzt 7000 Quadratmeter mit 11 Hallen sind oder ob es eine Lagerhalle ist. Das Prinzip ist immer gleich und da muss man eigentlich keine Angst vor haben. Aber man braucht halt irgendjemanden, mit dem man drüber sprechen kann, mit dem man sich austauschen kann. Von daher kann man ja hier auch ein bisschen Werbung für Cäsar machen, das hilft auf jeden Fall, ne, dass man einfach andere Kolleginnen und Kollegen hat, die man als Telefonjoker einsetzen kann, weil man halt gerade am Anfang auch einfach mal auf dem Schlauch steht, ne, das ist, und dann braucht man halt jemanden, der dann sagt, ne, überleg mal so, und dann ist es auf einmal gar nicht mehr so schwer.
Und da sind wir wieder bei dem Punkt Nachvollziehbarkeit. Wenn es in sich schlüssig und nachvollziehbar und plausibel ist, dann hat man schon mal einen richtigen Schritt in die richtige Richtung getan. Nicht nur zur Zulassung, sondern auch zur Akzeptanz meines Gutachtens. Hm? Das nicht mein Schlusswort war, oder?
Amen.
Amen. Okay, Carsten, ich weiß, ich habe schon beim letzten Mal schon gefragt, aber es ist immer so mein Abschluss. Was hast denn du so für eine Anekdote für uns, um die jetzt mal mit all den Dingen zu teilen, die jetzt schon gerade weinend ChatGPT fragen, wie man Pachtwertmethode für Fünfjährige
erklärt? Anekdoten. Boah, schwierig. Ich weiß gar nicht. Ich habe bei den Zulassungsgutachten, waren da irgendwelche richtigen Highlights dabei? Nee, ich glaube jetzt nichts von dem, was wir jetzt nicht schon erwähnt haben. Also
ich glaube, was immer ein Highlight ist, wir telefonieren ja, wie gesagt, miteinander. Wenn wir dann nachher feststellen, dass wir uns selber auch gar nicht so sicher sind, was eigentlich richtig oder falsch ist, weil wir immer denken, ja, der Ansatz ist irgendwie so interessant, da ist bisher noch nie einer drauf gekommen und das wirft ja immer Fragen auf und dann verlieren wir uns dann so häufig, dass wir denken, ja, aber kann man auch so, ist halt interessant irgendwie, ist halt abenteuerlich und das ist vielleicht auch nochmal ein Punkt, was ich sehr oft häufig feststelle, Carsten, wenn wir telefonieren, dass wir erstmal immer versuchen zu ergründen, wie kommt denn einer auf so eine Idee? Ja, dass wenn er irgendwie was ganz Abenteuerliches gemacht hat, dass wir schon immer denken, naja, irgendein Gedanke steckt ja schon dahinter. So. Und jetzt gab es ja jüngsten Gutachten, das hattest du abgelehnt, da hattest du dann mit dem Kunden gesprochen und hast dann nachher gedacht, naja, und da, ich glaube, das ist genau das beste Beispiel. Der hat sich halt voll die Gedanken gemacht und der hat da auch voll irgendwie Ideen gehabt, wie er das umsetzt, aber ich verstehe halt nicht, wie, weil es im Gutachten nicht nachvollziehbar und transparent dargelegt wurde.
Ja, das ist so. Das war ein junger Prüfling und mit dem habe ich dann hinter die Nachbesprechung gemacht und der hat mir so viel erzählt in der Nachbesprechung und hat aus seiner Welt so viel argumentiert und so viel begründet, dass ich hinterher schon ganz dull in der Birne war und selber nicht mehr wusste, was richtig und falsch ist.
Komm, das bestanden, komm, ist gut.
Also da war ich kurz davor. Ich habe gesagt, ich muss das jetzt mit meinem Telefonjoker nochmal besprechen. Und muss mir da nochmal Gedanken zu machen, weil in dem einen oder anderen Punkt war das, was er dann erklärt hat, durchaus nachzuvollziehen. Wobei ja auch wichtig ist, nur weil es nachzuvollziehen ist, muss das ja nicht richtig sein. Also ich habe auch mal jemanden im Gutachten gehabt, der hat die NAKs, hat dann nicht mit der BGF gerechnet, sondern mit Quadratmeter Wohnfläche. Hat das entsprechend umgerechnet in dem Gutachten und hat dann sogar noch die Baunebenkosten, die 17%, die ja in den NRKs mit drin sind, oder 19% sind es, glaube ich, 19, die hat er sogar rausgerechnet im Rechenteil, um die hinterher wieder hinzuzurechnen. Also,
das sind die Banker.
Da hat mich bestimmt eine halbe Stunde gekostet, um überhaupt mal durchzublicken. Ich dachte erst, er hätte irgendwelche Vorsteuern gezogen wegen den 19%, weil das überhaupt nicht nachzuvollziehen war. Am Ende war das dann rein vom Ergebnis her korrekt. Aber da haben wir uns auch gefragt, warum in Herrgotts Namen mache ich das? Also ich meine, so langweilig kann mir gar nicht sein, wenn ich ein Gutachten schreibe, dass ich anfange, das in letzter Kleinteiligkeit so zu zerlegen. Also,
aber wie sagt Patrick immer so schön, wenn du dann demonstrieren willst, wie geil du eigentlich bist. Ne? So, ja, und ich rechne euch jetzt nochmal die NRK um.
Ah, ich muss dann ganz ehrlich sagen, ich finde mich dann viel geiler, wenn ich in 4 anstatt 8 Stunden fertig bin.
Ist das so. Stimmt, wobei das ist jetzt wieder die nächste Diskussion, die wir hier aufmachen würden. Ihr Lieben, lasst es krachen, geht in die Welt und bewertet, aber...
Richtig. Also, macht's gut.
Jawohl.
Bis dann. Ciao, ciao.
Vielen Dank, bis dann. Ciao.
Ciao.